Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Hier in der Sportshow auf meinsportradio.de geht es jetzt ganz aktuell ins Fürstentum nach Monaco. Da wird ja der legendäre Grand Prix in der Formel 1 ausgefahren und alles weitere jetzt von den Kollegen von Starting Grid.
Ja, danke Malte und guten Morgen, liebe Hörer. Mein Name ist Kevin Scheuren von Starting Grid, der Formel 1 Sendung hier auf meinsportradio.de, und in Monaco wird an diesem Wochenende gefahren. Das wohl prestigereichste Rennen des Formel 1 Kalenders, zumindest was Glitz und Glamour angeht. Ein ganz traditionsreicher Stadtkurs, und die freien Trainings finden dort immer am Donnerstag statt. Und deswegen können wir heute drüber sprechen. Ich tue das mit dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Nimmervoll. Guten Morgen, Christian.
Hallo Kevin, guten Morgen.
Warum ist es eigentlich immer Donnerstag, weißt du das?
Ich habe das, um ganz ehrlich zu sein, nie so hundertprozentig hinterfragt, aber ich nehme an, es hat in irgendeiner Form mit dem Feiertag zu tun, weil ja Fronleichnam immer ist in der Woche und das Rennen auch immer in dieser Woche stattfindet, aber hundertprozentig beantworten kann ich es dir ganz ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht so ganz. Vielleicht, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das mal unter Hashtag StartingGridMSR oder auf unsere Facebook-Seite posten. Jedenfalls ist es ganz ungewöhnlich, denn jetzt ist Freitag und ich denke immer die ganze Zeit, du musst auf jeden Fall freies Training gucken. Aber naja gut, das ist dann nicht. Deswegen morgen erst wieder Qualifying. Lass uns doch kurz über die freien Trainings sprechen. Im ersten freien Training sah das alles vom Klassement ganz normal aus. Da haben wir Hamilton auf 1, Vettel auf 2, Verstappen auf 3. Und im zweiten freien Training hat sich das dann wieder ein bisschen durchgemischt, von einer Session zur anderen. Wie hast du diese Veränderungen vernommen?
Also wir haben nach dem zweiten freien Training erfahren, dass Mercedes sich ein bisschen verrannt hat mit dem Setup. Die haben einfach ein bisschen rumprobiert, waren im ersten Training sehr, sehr zufrieden mit der Ausgangsbasis, die sie technisch hatten, haben aber trotzdem versucht, das im Detail zu optimieren und haben da einfach einen Weg eingeschlagen, der sie ein bisschen weggeführt hat von der Spitze. Leider, das war so mit Sicherheit nicht geplant. Ein ganz großes Drama ist es für den Rest des Wochenendes wahrscheinlich nicht. Toto Wolff sagt, die können relativ einfach zurückgehen zu dem, was sie im ersten Training hatten. Ideal ist es aber auch nicht, weil wir wissen, in Monaco sind bei der Vorbereitung zwei Punkte entscheidend. Das eine ist, dass die Fahrer richtig gut in ihren Rhythmus reinkommen, sich mit der Strecke anfreunden, sich immer näher ans Limit rantasten. Und das zweite Geheimnis in Monte Carlo ist eher auf der Ingenieursseite dann, dass man ständig diese Veränderungen der Strecke, die im Laufe des Wochenendes immer griffiger wird, dass man da schön mitgeht. Und da ist der Ausgangspunkt, den Mercedes jetzt hat, nicht perfekt, aber ich glaube, die haben im dritten freien Training am Samstagmorgen natürlich noch Gelegenheit, das so ein bisschen auszubessern. Also es ist noch keine Panikstimmung, aber optimal war das auch nicht.
Und dann kann man aber einfach sagen, dass von den freien Trainings her Ferrari und Red Bull absolut im Turnus sind.
Ja, also danach sieht es momentan ganz eindeutig aus, dass Ferrari in der Favoritenrolle ist hier. Sebastian Vettel hat wohl auch dieses Setup von Anbeginn an relativ gut getroffen, scheint sich wohl zu fühlen auf der Strecke und hatte gestern richtig viel Vorsprung. Ich glaube, das müssen wir auch mitnehmen. Im zweiten freien Training war das eine halbe Sekunde, und das ist bei den generell sehr, sehr knappen Abständen an diesem Monaco-Wochenende ist das schon eine Menge Holz. Also für den sieht es meiner Meinung nach relativ gut aus. Red Bull ist auch ein bisschen näher dran, als die zuletzt waren. Was natürlich auch zum Teil ein bisschen damit zusammenhängt, dass in Monte Carlo A der Faktor Motor ein bisschen weniger zählt, wo wir wissen, dass noch eine Schwachstelle von Red Bull. Und zum Zweiten die knappen Abstände generell, weil halt einfach die Runde ein bisschen kürzer ist als auf anderen Strecken.
Wir haben in der Vorschau auf dem Monaco Grand Prix in Starting Grid, da könnt ihr übrigens bei uns im Archiv nachhören, würde ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr da noch ein bisschen detaillierte Informationen haben wollt, haben wir darüber gemutmaßt, wann Lance Stroll das erste Mal in die Mauer fährt. Und es ist im zweiten freien Training passiert, oben im Casino. Aber im zweiten freien Training sind generell mehr Leute eingeschlagen, ne? Woran liegt sowas?
Ja, ich glaube, mich hat eher überrascht, dass das erste freie Training so klaglos über die Bühne gegangen ist.
Ja, eben, mich auch. Ja, genau.
Ja, Also da scheint tatsächlich, ich meine, die Fahrer kommen im Vergleich zu, selbst vor 10, 15 Jahren, kommen die wesentlich besser vorbereitet an so einem Wochenende. Auch die Rookies haben in Monte Carlo in einem relativ realistischen Simulator, den die Teams oder die meisten Teams zumindest inzwischen haben, schon wahnsinnig viele Kilometer abgespult. Und ich glaube, dass es damit ein bisschen zu tun hat. Also die Formel 1 wird auf allen Levels professioneller und das hat dann auch damit zu tun. Übrigens, wenn wir bei Simulator und Crash in Monte Carlo sprechen, vielleicht noch ein ganz witziges Zitat, das der Lance Stroll gestern gesagt hat. Der hat sich nach seinem Unfall tierisch geärgert, weil er meinte, auf der PlayStation bin ich auch immer da abgeflogen.
Wie geil. Okay, das ist dann jetzt schon wieder irgendwie sympathisch, ne? Obwohl es halt, ja. Das Social Media Echo für Lance Stroll war ja dementsprechend wieder ziemlich hart. Gut, aber ich glaube, da steht er drüber und das Geld wird dann wohl trotzdem fließen für die Reparatur. Wer richtig überrascht hat, mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, sind die Toro Rosso. Also Kiat und Sainz im zweiten freien Training auf 4 und 5 scheinen richtig gut drauf zu sein und ich habe sie nicht umsonst in meinem Tippspiel beide in die Punkte getippt, glaube ich.
Ja, da hast du einen guten Tipp gemacht, das können wir, glaube ich, jetzt schon sagen. Allerdings, die ersten Fragen, die gestern danach gestellt bekommen haben, waren ja schon fast nach dem Podium von manchen Journalisten. Also da würde ich tatsächlich noch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, weil wir kennen Franz Tost, den Teamchef. Und wir wissen, das hat er damals bei Vettel in Monza, als Sebastian Vettel 2008 Monza gewonnen hat, schon so gemacht, dass die einfach im freien Training, als es geregnet hat, wahnsinnig viel gefahren sind, nur damit sich der Fahrer auf diese Bedingungen einstellen konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass Franz Tost und Toro Rosso schlau genug sind, zu sagen, wir lassen die Jungs jetzt im freien Training auch schon mal mit ein bisschen weniger Sprit fürs Qualifying üben, bereiten und stärker als sonst auf das Qualifying vor, weil wir erwarten am Sonntag ein Einstopprennen und wir wissen, dass Monte Carlo überholen fast unmöglich ist und ich kann mir vorstellen, dass Toro Rosso ein bisschen leichter unterwegs war gestern. Nichtsdestotrotz, auch wenn die ein paar Kilo weniger Benzin im Tank hatten, sah das richtig gut aus und ich sehe die auch genau wie du absolut auf Punktekurs, mindestens.
So, und dahinter haben wir dann sehr viel Päckchenbildung, die McLarens, beide auf 11 und 12, Van Dorn auf 11, Jenson Button auf 12. Jenson Button, der, glaube ich, dann doch in den Autos so ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Er hat sich ja am Funk auch immer mal wieder geäußert, ja, das war früher aber nicht so. Also ganz so leicht, wie wir das auch vorher dachten, dass Jenson Button das nimmt und vielleicht auch er gedacht hat, weil sein Training war ja, wie du auch schon in Starting Grid gesagt hast, sehr rudimentär, war es nicht für ihn.
Ja, tatsächlich. Also letztendlich war er dann fast gleich schnell wie Stoffel van Dorn, aber ich glaube, er hat ein bisschen gebraucht. Also am Vormittag, die ersten 1,5 Stunden, hinkte er tatsächlich relativ stark hinterher. Das hätte auch ich in der Form nicht erwartet. Nur nach diesen 1,5 Stunden und am Ende des Tages waren es dann ja 3 Stunden Fahrzeit, hat er, glaube ich, irgendwas in der Größenordnung 60, 65 Runden auf dem Buckel gehabt. Und ich glaube, jetzt ist er schon da. Ich glaube nicht, dass das für den Rest des Wochenendes noch eine große Rolle spielen wird. Was ich mich allerdings frage bei McLaren, die stehen jetzt relativ gut da, sagen auch in den Kommentaren nach dem Freitagstraining, da geht noch ein bisschen mehr. Da muss man schon sagen, Jenson Button und Stoffel van Dorn sind jetzt ungefähr auf einem Level. Ich glaube, das ist auch das, was man von Jenson Button erwarten konnte, weil er einfach ein bisschen Erfahrungsrückstand hat mit diesen Autos. Aber natürlich darf man sich die Frage stellen, wo wäre denn Fernando Alonso hingefahren? Ja. Also der wäre, glaube ich, ein ganz heißer Tipp für Best of the Rest gewesen an diesem Wochenende.
Ja, das hatten wir auch vorher gesagt, ne? Also, ja. Dass das Rennen war, wo wir uns natürlich nicht nur verwundert die Augen gerieben haben, da Alonso Monaco sausen lässt, sondern weil Monaco das Rennen für Alonso geworden wäre wahrscheinlich in diesem Jahr, wenn der Wagen gehalten hätte. Man muss dazu auch sagen, wenn wir auf die Rundenzahl gucken, ist Button mit seinen 37 Runden im Gegensatz zu Van Dorn mit seinen 42 Runden fast an Van Dorn rangefahren mit weniger Runden. Also, ich sag mal so, wenn Van Dorn jetzt noch von Button geschlagen wird an diesem Wochenende im Qualifying oder sowas, dann weiß ich nicht, ja, was macht man dann mit Van Dorn auf Dauer?
Ich glaube schon, dass bei McLaren das Grundvertrauen in sein Talent nach wie vor da ist, aber es stimmt und wir haben das in Starting Grid ja auch schon das eine oder andere Mal thematisiert, dass er nicht mehr ewig lang Zeit hat, in die Gänge zu kommen, in diesem Formel-1-Auto und in diesem Team McLaren, wo man ja auch erwartet, dass ein Rookie stärker funktioniert. Also man hat ja auch gesehen bei Sergio Perez vor ein paar Jahren, dass da die Geduld enden wollen war und man ihn dann nach einem Jahr wieder vor die Tür gesetzt hat. Also ich sehe noch keine Gerüchte aufkommen, dass Stoffel van Dorn tatsächlich während der Saison ersetzt wird. Ich glaube, so dramatisch ist die Lage nicht. Aber ja, es stimmt, da muss langsam mal was passieren.
Wir haben zwei Sorgenkinder an diesem Wochenende offensichtlich. Zumindest am Donnerstag war das so. Renault und Sauber. Im ersten freien Training, also sie haben immer die letzten vier Plätze belegt. Im ersten freien Training konnten Hülkenberg und Eriksson kaum fahren. Im zweiten freien Training, ja, konnte Hülkenberg zwar viel fahren, aber viel gebracht hat's nicht. Platz 17 für ihn nur, Palmer auf 18. Der ist, glaube ich, sogar gecrashed. Und ja, Sauber auf den letzten beiden Plätzen. Aber ziemlich nah an Renault dran. Und da würde ich sagen, bei den Gelben sollten die Alarmglocken schrillen.
Genau, das tun sie, glaube ich, auch, weil vor allem hat Nico Hülkenberg natürlich einen sehr schwierigen Auftakt gehabt mit diesem Problem, dem Batteriewechsel im ersten Training, dass er dann bis auf drei Runden quasi komplett verpasst hat. Aber viel problematischer als der Blick auf die Ergebnistabelle ist, dass sich Nico Hülkenberg nicht so richtig erklären konnte nach der Session, warum die denn so weit weg sind von der Pace. Weil auch ich hatte Renault und Nico Hülkenberg ein bisschen stärker auf der Rechnung, muss ich zugeben. Der Vorteil ist, die haben jetzt natürlich in Monte Carlo durch den trainingsfreien Freitag einen ganzen Tag Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, durch die Daten zu wühlen und zu schauen, ob die das hinbekommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Basis des Renault tatsächlich so schlecht ist, wie sie jetzt momentan dastehen. Bei Sauber bin ich selbst ein bisschen ratlos, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, die gehören natürlich eher ins hintere Ende des Mittelfeldes. Also das ist auch per se mal wenig überraschend. Ich würde das Wochenende aus Saubersicht noch nicht abhaken, ganz einfach deswegen, weil auch in Barcelona der Freitag überhaupt nicht funktioniert hat für Pascal Wehrlein. Und wir haben dann ja gesehen, am Samstag und Sonntag ging es dann plötzlich. Also vielleicht tritt ein ähnlicher Effekt auf. Da bin ich mir weniger sicher. Bei Renault, glaube ich, tatsächlich ist ein bisschen problematisch. Nur wenn die plötzlich mit dem Setup, wenn es plötzlich klickt, kann das auch ganz schnell anders sein.
So, heute ist trainingsfrei am Freitag, morgen geht's dann weiter mit dem dritten freien Training und dem Qualifying. Gerade dieses dritte freie Training am Samstag, das ist auf anderen Strecken sehr, sehr wichtig. Wie ist das in Monaco, wenn man die Gefahr immer mitfahren hat, dass man das Autokapital wegwirft und dann sogar vielleicht fürs Qualifying nicht mehr gerade gebogen bekommt? Also worauf achtet man im dritten freien Training in Monaco am meisten?
Natürlich ist der Fokus hundertprozentig und komplett im dritten freien Training dann auf das Qualifying, auf diese eine schnelle Runde, die den Rest des Wochenendes oder das Rennen in Wahrheit definieren kann, wegen der Startposition natürlich. Das heißt, einerseits möchte man mit dem Setup so gut wie möglich sich feintunen und herantasten an das Limit. Man möchte auch fahrerisch so richtig in den Flow reinkommen und auch da die Grenzen schon ein bisschen ausloten. Aber gleichzeitig, wie du richtig sagst, muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht in die Mauer setzt, weil wenn Lance Stroll irgendwie 10 Minuten vor Ende des freien Trainings ein Auto reinsetzt, wird es schwierig, das in der Mittagspause rechtzeitig fürs Qualifying wieder hinzubekommen. Und vor allem Q1, das man ja bestreiten muss, dauert auch nur 18 Minuten. Also ja, man darf sich da keinen Fehler leisten und das dritte freie Training tendenziell sicher ein bisschen wichtiger als auf anderen Strecken in Monte Carlo.
Ja, genauso wie das Qualifying. Und nach jetzigem Stand würde man ja eigentlich fast sagen können, außer natürlich Mercedes durch die Rückkehr zum normalen Setup in Anführungsstrichen, holen sie ja diesen Vorteil raus. Könnte man meinen, ein Ferrari auf der Pole in Monaco in diesem Jahr?
Ich weiche von meinem Tipp, den ich in Starting Grid gemacht habe, nämlich dass Lewis Hamilton die Pole holen wird, nicht ab. Aber objektiv gesehen ist wahrscheinlich momentan eher Sebastian Vettel mit dem Ferrari in der Favoritenrolle. Ich bleibe auch deswegen bei meinem Tipp Lewis Hamilton, weil das war etwas, was mir am Mittwoch noch gar nicht bewusst war. Er könnte am Samstag rein theoretisch seine 65. Pole holen und damit den, es ist ja kein Rekord mehr, weil Michael Schumacher hat ein paar mehr, aber könnte mit diesem langjährigen Rekord von Ayrton Senna gleichziehen. Und was wäre schöner, als das in Monaco zu tun, wo Sennas Wohnzimmer ja sozusagen war. Von daher sentimentaler Tipp Lewis Hamilton, objektiverer Tipp wahrscheinlich Sebastian Vettel für die Pole.
Wir sind gespannt, wir sind auch gespannt aufs Rennen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese kurze Einschätzung, die Analyse zu den freien Trainingssessions vom Formel 1 Grand Prix Monaco bei unserem Partner motorsporttotal.com, Formel1.de und dessen Chefredakteur Christian Immervoll. Danke, Christian.
Bitte gern. Und vielleicht darf ich noch ganz kurz einen Tipp anbringen. Auch heute in unseren Live-Ticker mal reinschauen. Am Abend findet die Amber Lounge Fashion Show statt, wo auch die Fahrer immer mal im feinen Zwirn ausrücken. Gibt sicher ein paar nette Tweets-Fotos, die wir dann einbinden werden da.
Aber wahrscheinlich das besondere Highlight wird Lewis Hamilton sein. Der wird sich da sicherlich was ganz Besonderes einfallen lassen.
Falls er auftaucht, auf jeden Fall, ja.
Ja. Am Sonntag dann das Rennen um 14 Uhr und nächste Woche dann wie gewohnt hier auf meinsportradio.de die große Analyse in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin. Und Malte, zurück zu dir. Schönes Wochenende euch allen und viel Spaß beim großen Preis von Monaco.
Ja, viel Spaß beim Formel 1 gucken oder wenn ihr keine Lust auf Formel 1 habt, da haben wir auch so ein bisschen Alternativprogramm hier auf meinsportradio.de für euch. Wir haben nämlich auch relativ viel Live-Sport am Wochenende wieder für euch zu bieten. So zum Beispiel die Blindenfußball-Bundesliga, die gibt es bei uns zu hören am kommenden Samstag von 9 Uhr bis 19 Uhr übertragen wir nämlich den ersten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga live aus Berlin. Seid dabei, wenn zum Beispiel Schalke 04, Borussia Dortmund und der Meister der letzten Saison, Blister Marburg, um die ersten wichtigen Punkte der Saison spielen. Auf meinsportradio.de findest du dazu auch eine Vorschau zu jedem der Vereine der diesjährigen Bundesliga-Saison, zusammengestellt von unserem Kollegen Felix Amrain, der übrigens auch die Blindenfußball-Bundesliga in diesem Jahr wieder mit kommentieren wird. Also viel vor am Wochenende und außer Blindenfußball noch die Baseball-Bundesliga, noch die GFL, also ganz viel Live-Sport hier auf meinsportradio.de zu hören, bei uns auf der Webseite, im Stream oder auch gerne mobil von unterwegs mit unserer App für iOS und Android.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich ab 9 Uhr in der Sportshow, auch am Wochenende. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.